So, ich lese jetzt die Bibelverse, die uns heute leiten sollen. Jesus hat ja einmal das bekannte Wort gesagt, ich bin der Weg, der einzige Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und im ersten Johannesbrief, da heißt es in Kapitel 2, Vers 22 und 23, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater, sagt Johannes. Und dann aus Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. 1. Johannes 4, 1 bis 6. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr doch gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, und darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer von Gott ist, der hört, wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wir wollen miteinander beten. Ja, Herr Jesus, das ist uns ganz wichtig, dass wir uns auf dieses Kriterium stützen, in der Beurteilung all der Strömungen, die es heute gibt, dass wir davon nicht abweichen und nicht eigene Ideen zum Maßstab machen, sondern wenn du als der Christus erkannt wirst und verkündigt wirst, dann ist das aus deinem Geist. Und wenn du fehlst, in irgendeiner Weise fehlst, dann mag das so gut sein, wie es will, es ist nicht aus deinem Geist. Und da möchte ich mich total und ganz bestimmen lassen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch heute, wo wir miteinander nachdenken über den Islam, auch uns da ein Stück weiterhelfen wirst und willst. Und uns auch Weisung gibst im Blick auf diese große, starke und in mancher Hinsicht zur destruktiven Strömung in unserer Zeit. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt den Redner wieder segnest, den Ernst Schrupp, und dass du uns Gnade gibst zum richtigen Hören. Amen. Jetzt dürfen wir noch ein Lied hören von David und Lisa Loden. Vielen Dank.
Wir haben eben das Lamm Gottes bereits besungen, im dritten Vers war es, glaube ich. Und wenn man über Islam spricht, ist es gut, den Blick auf das Lamm Gottes zu richten. Deswegen auch dieses Lied. Lamm Gottes, der du die Sünden der Welt hinwegnimmst, sei mit uns gnädig, Herr und Erlöser, Sohn Gottes, sei gnädig unter uns. Jesus, Jesus, wir beugen uns vor dir.
Yeah. Liebe Geschwister, der Islam und das Evangelium, Mission unter Muslimen, das ist ein ebenso heißes Thema wie das von gestern Abend. Judenfeindlichkeit und Mission unter Juden. Und die Beurteilung der gegenwärtigen Lage unter dem Aspekt der Zukunft. Da gibt es ja Gefahr, uns von unserer eigentlichen Mission ablenken zu lassen. Durch einseitige Frontstellung. Wir werden es noch hören, unsere Mission kann nur aus der Buße und Vergebung heraus geschehen. Dann aber mit ganz lebendiger Hoffnung, die wir haben durch die Auferstehung Jesu Christi, dass in uns ist der Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Zum Thema Islam, es ist heute aktueller denn jemals, wirklich denn jemals. Als wir in Wien jetzt anfingen mit Missionen unter Muslimen, 60% unserer Missionare arbeiten in islamischen Räumen, da wurde uns gesagt, wieso? Der Islam ist doch eine aussterbende Religion. Sie lachen, das war so vor 50 Jahren, die Meinung. Ich habe heute Morgen einen Anruf vom dem Brockhaus Verlag bekommen und sie wollen, da die bisherigen Ausgaben vergriffen sind, eine neue bringen, der beiden Islam- und Israel-Bücher, die ich herausgegeben habe, Israel in der Endzeit und Israel in das Reich des Islam. Sie sehen, es ist aktuell und die Bücher gehen also weit über unseren evangelikalen Raum inzwischen hinaus. Auch jetzt übersetzt ins Ungarische und Rumänische, Polnische und vor allen Dingen Jüdische. Ich möchte das Thema, das ist kein leichtes Thema, und ich habe mich jetzt auch tatsächlich unter die Deckung des Blutes Jesu Christi gestellt. Das Lied vom Lamm. Wir haben ja die Eingangsworte gehört. Vom Geist, vom Ungeist, die Geister unterscheiden. Ich möchte das Thema behandeln in vier Teilen. Erster Teil, der Islam als Alternative. Denn so tritt er auf. Und so ist er seinerseits Mission heute. Mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Zweitens, der Islam als nachbiblische Weltreligion. 600 nach Christus, 700 nach Christus entstanden. Und als solche ist er antibiblisch. Und drittens, das Ziel des Islam, ein islamisches Weltreich. Und schließlich die Herausforderung des Islam in der Politik heute und für uns Christen und so dann die Frage nach unserer Mission heute. Zunächst der Islam als Alternative, denn so tritt er auf, heute. Das ist seine Renaissance, seine Erweckung. Sie erleben eine Erweckung in ihrer Art. Ich möchte das einmal ganz provozierend sagen. Unter dem religiös-kulturellen Aspekt wird der Halbmond das Kreuz ablösen, nachdem das Kreuz so in Misskredit gebracht worden ist durch die Christen? Dann unter machtpolitischen Aspekt wird der Islam als eine wirklich starke politische Macht gegen den Westen antreten. Im Vormarsch ist er. Und schließlich wird auch das einst christliche Europa schließlich muslimisch? Weisen es sich ganz von sich, diese Fragen? Als der Islam erstmalig auftrat, hatte er in Windeseile die damals christianisierte Welt islamisiert. Und sie ist es zum Teil, zum großen Teil bis heute noch, zwischen Atlantik und Indischem Ozean. Zunächst das äußere Bild hierzu. Übrigens, wenn Sie den Balkankonflikt einmal näher betrachten, finden Sie da auch Ähnlichkeiten mit dem Nahostkonflikt? Haben Sie darüber nachgedacht? Diese Dreidimensionalität, es geht um Land, es geht um Volk, es geht auch um Religion. Und da spielt auch da der Islam eine Rolle. Wie ist es in den Städten? In Ost-London, in einem Radius von 5 Kilometern, über 35 Moscheen. Die Kirchen machen zum Teil zu und werden umfunktioniert zu Moscheen. In Deutschland, 1970, hatten wir 3 Moscheen, heute über 1500. Jede Woche ungefähr eine neue Moschee in Deutschland. Rom, da ist inzwischen kürzlich die größte Moschee Europas eröffnet worden, mit Platz für 5000. Nahe dem Petersdom, mit einem Minarett, Höhe 42 Meter, das ist nur ein Meter unter der Höhe des Doms. Sie wollten sogar über die Höhe des Doms gehen, aber das haben sie dann doch nicht getan, weil das zu provozierend gewesen wäre. Man spricht von einem Mekka in Rom, und Sie, die Muslims, verstehen das auch als islamisches Kulturzentrum, als Propaganda im Herzen Europas. Stadtverwaltung hat das genehmigt, im Einvernehmen mit dem Vatikan. Der italienische Staatspräsident hat selbst positiv dazu Stellung genommen. Bei der Grundsteinlegung waren viele Offizielle anwesend, auch aus dem Vatikan. Und diese Moschee hat einen vergoldeten Halbmond, 6 Meter hoch. Vergleichen Sie den Felsendom auf dem Tempelberg in Jerusalem, den allen Panoramas von Jerusalem auch vielleicht bei Ihnen zu Hause so glänzt und Mittelpunkt ist. In den Schulen in Deutschland, in Frankfurt, jeder 8. Bürger ist Muslim. Ein Viertel aller Kinder in den Schulen sind Muslime, Tendenz steigend. Propaganda, immer mehr Literatur, immer mehr auch im Rundfunk, eigener Sender in Großbritannien mit großer Ausstrahlung. Es gibt bereits in England ein eigenes islamisches Parlament, das sich sehr stark profiliert mit deutlichen Forderungen und Einfluss in der Öffentlichkeit. Sie haben es fertiggebracht, dass ein Jesusfilm verboten worden ist, in dem Jesus in blasphemischer Weise verunglimpft wird. Solche Filme gibt es ja heute. Die Muslime haben es fertiggebracht, dass der da verboten worden ist. Ich habe eine Aufstellung, wenn es gewünscht ist, kann die hier kopiert werden, dann können Sie sie mitnehmen. Koran-Aussagen, die von Jesus berichten. Insgesamt 93 Verse im Koran, die von Jesus aussagen, höchst anerkennend, sehr, sehr anerkennend. Nur eins fehlt, und das sage ich später. Wenn Sie das möchten, auch zusätzlich zu Israel und das Reich des Islam, das auf über 100 Seiten in Islam charakterisiert im Vergleich zu der Bibel und zum Evangelium, dann können Sie sich das mitnehmen. Die Moscheen sind zum Teil in Händen von Vereinigungen mit politischer Zielsetzung. Das ist unseren Sicherheitsorganen in Deutschland nicht unbekannt, aber sie können nichts machen, weil sie noch nichts verbrochen haben. Ich habe hier einen offenen Brief vorliegen. Die schleichende Besetzung Deutschlands und der anderen mitteleuropäischen Staaten durch die Muslimbrüder bzw. den Islamischen Weltkongress nimmt handfeste Formen an. In Deutschland. Die bereits bestehenden Moscheen und Zentren der islamischen Vereine und Gruppen in Deutschland sind weit mehr als nur die Stätten religiöser Erbauung und Unterrichtung. Angeschlossen und geheim dienen sie der paramilitärischen Ausbildung und Disziplinierung einer Menge türkischer Reservisten innerhalb der schon bestehenden islamischen Geheimarmee. Das ist alles gar nicht so unbekannt an wissenden Stellen, aber man macht nichts dagegen oder meint nichts dagegen machen zu können. Deutschland gilt heute für diese Gruppen, für diesen fundamentalistischen Islam als Warteraum mit dem Abwarten der Stunde X, dass es in Europa soweit ist. Die innere Situation, ich muss noch etwas anders sagen, man möchte ja gerne bei uns unterscheiden zwischen islamischem Fundamentalismus, der ist schrecklich, und dem Islam als Religion, die sei gut. Der islamische Fundamentalismus sei eine politische Instrumentalisierung der Religion, aber der Islam als Religion an und für sich sei doch gut. Und das ist überhaupt die Forderung, die Weltmissionen, also Christentum, Judentum, Islam, neuerdings spricht man auch wieder vom Buddhismus, sollten Frieden miteinander schließen, dann wäre das die Voraussetzung für den Weltfrieden. Das können Sie nachlesen bei Karl Friedrich von Weizsäcker, dem Bruder von unserem Altbundespräsidenten. Er denkt auch nicht viel anders. Und sonst wo bei maßgeblichen Leuten heute in unserer Politik. Die innere Situation. Der Islam tritt auf als Alternative. Ich habe ein Buch von dem Dr. Murat Wilfried Hofmann. Der Mann war, als er das schrieb, vor kurzem, das ist jetzt in zweiter Auflage in Deutsch schon raus, Botschafter, deutscher Botschafter in Marokko. Er hat eine türkische Frau geheiratet und ist dann selbst Muslim geworden. Das ist einer der guten Wege, die man da geht. Auf dem Wege wird sehr viel gemacht, werden sehr viele eben Partner zu Muslimen. Hier in diesem Fall durch eine Frau, ein Mann. Ein hochgebildeter Mann, promoviert, Jura und Philosophie und der den Islam auch kennt von vor Ort, Botschafter in Marokko, und er führt das auf. Europa braucht eine geistliche Wende. Und ob das Europa braucht? Der Zerfall der europäisch-westlichen Moral sei offenkundig. Und ob das so ist? Das Christentum habe ausgedient. Und hier liege die Chance und die Aufgabe des Islam. Denn er bekennt sich ausdrücklich als Fundamentalist und sagt sogar, wir haben ein Interview aus dem ARD-Programm von ihm, dass ihm der Koran verbindlicher sei als die deutsche Verfassung. Die DEA hat angerufen beim Auswärtigen Amt, ob dieser Mann denn noch im Amt sei als Botschafter. Antwort, wir müssen wissen, wer im Auswärtigen Amt sitzt, sind alles die Liberalen. Das sei ja seine Privatsache. Ja, Sie können nichts dagegen sagen, denn wir sind in Deutschland multikulturell, multireligiös und wertepluralistisch. Das muss also jeder selbst wissen. Nur wohin das führt, das sehen Sie in diesem Beispiel. Also er versteht sich als Fundamentalist, und ich habe sein Buch gelesen, das liest sich sehr gut, das ist tatsächlich, ich möchte sagen, verführerisch. So sagt der Mann, hat ja recht. Wenn der Islam so ist, dann sollten wir doch alle Muslime werden. Dann ist das Christentum eine schlechte Religion. Und ich weiß von Religionsunterricht, mir sagten das die eigenen Schüler, dass der Lehrer im Religionsunterricht, im vergleichenden Religionsunterricht, das ist ja die Methode, vergleichende Religionswissenschaft, nun also auch in den Religionsstunden, das ist das Christentum, das ist das Judentum und das ist der Islam. Und dieser Lehrer, Studienrat an der Schule, oder war er sogar Pfarrer, denn manche Pfarrer haben ja Religionsunterricht, sagt, ich nach meiner Meinung, ja, ich bin zur Überzeugung gekommen, das Christentum ist von den dreien die schlechteste Religion. Dieser Mann, Hofmann, nennt sich der Einzige, es wird auch deutlich, dass das gerade in intellektuellen Kreisen mehr und mehr zunimmt. In intellektuellen Kreisen, vor allen Dingen bei solchen, die in den Medien sitzen. Der Glaube an islamische Erneuerung im 21. Jahrhundert und dass er von Europa ausgehe. Die meisten muslimischen Konvertiten in England, Frankreich, Deutschland, Amerika seien Intellektuelle und Meinungsbildner. Und der Einzug in die Bildung und Kultur und Schule ist im Gang. Ich sprach darüber mit dem Ministerpräsidenten Johannes Rau. Wir kennen uns von den Anfängen der Studentenmission her, sind also da noch per Du. Und er hat einen Vortrag von mir besucht. Er wollte mehr über den Islam wissen. Meine anderen Bücher hatte er gelesen. Und er sagte, ja, da weiß ich nicht genügend Bescheid. Ich sagte, weißt du denn, dass man an deinen Kultusminister herangetreten ist von islamischer Seite, um eine Professur an einer nordrhein-westfälischen Universität zu bekommen? Ja, ich habe davon was gehört. Ich habe gesagt, beschäftige dich bitte mehr damit. Das wird durchkommen. Ich habe ihm auch gesagt, das wird durchkommen. Und demgegenüber klare Äußerungen von wissender Seite, Religionswissenschaftler und Islam-Experte Jon Baumann, Holländer, von Holland kommt immer noch was Gutes. Christen und Muslims, glauben Sie an einen Gott, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Das ist sehr aufschlussreich, bestens. Und ich habe das geschickt, ich habe es nicht nur dem Johannes Rau gegeben, der hat auch Stellung dazu genommen, positiv, sondern auch an den Kanzler. Und er hat es einem seiner Ministerialdirigenten, also einem hohen Beamten im Bundeskanzleramt zu lesen gegeben und mir dankend dann zu antworten. Das hat er auch getan, nachdem er es gelesen hat. Er sagt, dies Buch bringt die Sache auf den Punkt. Ich kann ihm nur die weiteste Verbreitung in Deutschland wünschen. Ich habe es ebenso für Kanter, den Innenminister, an unseren ja Gläubigen, wirklich Gläubigen, im evangelikalen Sinne Gläubigen, Staatssekretär Dr. Horst Waffenschmidt gesandt. Wir kennen ihn, wir haben ihn auch zu Vorträgen bei uns schon gehabt. Das ist auch der, der da initiiert hat, die Gebete im Bundeshaus und so weiter, wo ich dann auch eingeladen bin. Und der hat mir gleich sehr gedankt und ein Buch von sich zurückgeschickt und das dann auch Kanter dem Innenminister unterbreitet. Ist auch geschickt an Kinkel, dem Außenminister. Und er hat ganz typisch für die Leute im Außenamt geschrieben, wir setzen auf Dialog. Also wies das von sich. Natürlich muss auch Rühe das Buch bekommen. Denn im Ernstfall ist ja das Verteidigungsministerium mit berührt. Der hat nicht geantwortet. Baumann macht es sehr deutlich, die christliche Theologie und Ethik hat Freiräume geschaffen, die der Islam mühelos ausfüllen kann. Christliche Theologen setzen auf Dialog. Ist es nicht doch der ein und derselbe Gott? Und sollten wir nicht zur Ökumene der Abrahamssöhne kommen? Lesen Sie Küng, diesen bekannten Mann mit hoher Auflage seiner Bücher, Professor Küng. Oder hören Sie einen englischen Bischof. Wir haben heute die ganze Bibel des einen Gottes Allah, und zwar in drei Testamenten, Altes Testament, Neues Testament und Koran. Ich frage mich, haben die je den Koran gelesen? Wenn, dann tun sie ihn weg, wie auch unsere Leute die Bibel wegtun. Und sagen, ja, das ist Fundamentalismus, damit haben wir nichts zu tun. Die Situation, noch einmal, wir haben heute in Deutschland, darüber hinaus in Europa, aber in Deutschland am meisten, in Deutschland wirklich führend in Europa, multikulturelles, multireligiöses, wertepluralistisches Deutschland. Das ist in unserer Gesellschaft drin. Und darin sind wir. Darin sind wir. Nicht umsonst. Sonst hätte der Herr uns ja schon zu sich nehmen können, wenn wir keine Bedeutung mehr hier haben würden. Deutschland könnte werden zum materiellen und geistigen Mittelpunkt des europäischen Islam. Die Gefahr, ein Professor Basan Tibi aus Göttingen, ein Nahostkenner, äußert Verwunderung, wie wenig der Westen mit der destruktiven Gewalt des kämpferischen Islam rechne. Letztes Ziel, 1 Milliarde Muslime, denn so viel zählen sie, wahrscheinlich mehr schon, gegen die als unislamisch qualifizierte Weltordnung zu mobilisieren und diese bestehende Ordnung durch eine islamische zu ersetzen. Dabei beobachten die Muslime, die geistigen Führer, das sind nicht wenige, es sind sehr viele Studenten, Akademiker da drin. Dabei beobachten sie sehr genau den Säkularisierungsprozess im Christentum. Ist das die Antwort auf die Säkularisierung des ehemaligen christlichen Abendlandes, das heute nicht mehr christlich, sondern nachchristlich und damit im Begriff ist, antichristlich zu werden? Nun zweitens, der Islam als nachbiblische Weltreligion. Was ich bringe, sind Fakten. Und ich muss hier sagen, als ich in 3 Hörsaalvorträgen an der Universität in Dresden über diesen ganzen Themenkomplex sprach, anders noch als hier, selbstverständlich unter Studenten und dann in der früheren DDR, da war große Aufmerksamkeit. Die Ankündigungen dazu im Universitätsgelände waren alle weggerissen. Aber sie kamen und es waren christliche, es waren atheistische und muslimische Studenten. Aber auf die Fakten haben sie gehört und die Diskussionen hinterher waren heiß, aber doch fair, weil es um Fakten ging. Und die Muslime, die noch Verstärkung geholt hatten, als es dann um den Nahostkonflikt und den Staat Israel ging, waren ein Stück ärgerlich darüber, dass das hier so alles deutlich gemacht werden konnte. Aber sie hatten ja auch Teil an der Diskussion und wir hatten dann eigentlich so etwas wie den Nahostkonflikt live im Hörsaal und das war auch gut. Wir müssen an die Front und nicht Frontstellungen hier theoretisch an grünen Tischen einnehmen, sondern an die Front. Und das war Front. Und die meinten, die Muslime, ja, jetzt haben Sie 3 Abende gesprochen, jetzt müssten wir auch drei Abende sprechen. Ich sage, da müssen Sie sich an die Universitätsleitung wenden. Ich weiß nicht, ob die das getan haben, aber das ist durchaus heute möglich. Gut, da müssen Fakten gegen Fakten ausgewogen werden. Die Geister müssen unterscheiden werden. Und da dürfen wir nicht fehlen, liebe Brüder und Schwestern. Nun können Sie sagen, Sie sind zu alt. Ja, ich bin auch zu alt, ich bin 80. Aber die Jugend, und welchen Kontakt haben wir mit unserer Jugend? Welchen Kontakt habe ich mit meinen eigenen Kindern und Schwiegerkindern und mit meinen Enkelkindern? Die sind jetzt, ich habe 11, im Alter zwischen 30 und 2,5. Habe ich da Kontakt oder nicht? Vermittle ich da etwas oder nicht? Nehmen Sie das Ihrem Opa ab oder nicht? Frage an Sie. Der Islam als nachbiblische Weltreligion, wie ist es zu dieser Religion gekommen? Nach Judentum und Christentum, das ja längst vorhanden war, also im 7. Jahrhundert, was beinhaltet diese Religion an Gottesbild, an Menschenbild, an Weltbild? Sehen Sie, und da müssen Sie vergleichen. Was haben Sie für ein Gottesbild, was haben Sie für ein Menschenbild, was haben Sie für ein Weltbild? Ich habe mich bemüht, das in meinem Buch zu tun. Und dann ganz korrekt vergleichen, also insofern ist schon richtig vergleichende Religionswissenschaft, und einmal sehen, was los ist. Eine meiner Enkelin, die jetzt auch im Studium ist, hatte im Religionsunterricht sehr gut immer aufgepasst, und da war das auch vergleichend, und da hat sie dann doch nachher meinem Sohn gesagt, also ich muss doch sagen, unsere Religion ist die beste. Na gut. Aber der Religionshörer kann das wieder so darstellen, dass das nicht dabei herauskommt. Wir müssen uns dem stellen. Und welches letzte Ziel bewegt den Islam? Gibt es Übereinstimmung? Und wenn nicht überall, wo sind die Unterschiede zum christlichen Glauben? A. Wie ist der Islam zu einer nachbiblischen und damit zur Judentum und Christentum unterschiedlichen Glaubensweise geworden? Wenn es kein Unterschied wäre, dann hätte er ja nur Judentum und Christentum bestätigen brauchen. Aber das hat er nicht getan. Er hat sich damit auseinandergesetzt. Und der Koran ist ein Dialog von Anfang bis Ende. Lesen Sie ihn. Gibt ihn ja in deutschen Ausgaben. Er ist ein Dialog von Anfang bis Ende, aber nicht mit einem offenen Ausgang, wie heute man fordert, dass die Dialoge geführt werden. Sondern mit dem ganz klaren Ausgang, nein zum Judentum, nein zum Christentum, ihr müsst euch bekehren und Muslime werden. Das Gute bei euch könnt ihr behalten, das findet ihr auch im Islam, aber das Schlechte, da müsst ihr Buße tun. Mohammed, 570 bis 632 nach Christus gelebt, fand vor, die arabischen Stammesreligionen, animistisch, polytheistisch, Götzendienerei verbunden mit Geschäft. Das hat ihn bis zum Weinen gebracht, diesen ehrlichen Gottsucher damals, die zerstrittenen Stämme. Dann sah er das Judentum in Medina, da war eine jüdische Kolonie, da war eine Synagoge, und das Christentum wurde ihm auch irgendwie nah durch die Handelsstraße, da gingen christliche Karawanen hin und her. Aber er hatte nicht die Bibel, Alten und Neuen Testaments, in Arabisch. Das war das Versäumnis der Christen damals, dass sie in die arabische Sprache die Bibel nicht übersetzt haben. Das wird ja nun heute nachgeholt durch Wycliffe und andere, dass unter allen Umständen die Bibel in den Sprachen, in die wir das Evangelium hineinzugeben haben, auch übersetzt sind. Das ist fatal gewesen, dass Mohammed die Bibel selbst nicht hatte. Sondern er hatte es eben vom Hörensagen und er hatte es von Überlieferungen, und darin waren auch Falsches, da waren Irrlehren, wie der Dogmatismus und so weiter seiner Zeit im Christentum. Näher war ihm das Judentum, insofern in Medina, also nicht weit von Mekka, ja eine jüdische Kolonie, eine Synagoge, eine jüdische Gemeinschaft bestand. Nun, Mohammeds Anliegen war, dem arabischen Volk, das er liebte, heißen Herzens liebte, den rechten Gottesglauben zu vermitteln und diese arabischen Stämme zu vereinen zur Gleichstellung mit den Nationen, denn er sah die Überlegenheit der Nation, die damals ja christlich geworden war, oder auch der jüdischen, auch in der Zerstreuung. Und das wollte er, dass die arabischen Stämme, also sein Land, sein Volk, seine Nation, denen doch gleich werden könnte. Und er sah in Allah den höchsten Gott, wo er ist der Begriff Allah, die einen sagen von Elohim, das ist zweifelhaft, sondern den Namen gab es vorher schon und darüber wollen wir uns aber nicht streiten. Jedenfalls, er nannte den von ihm als höchsten Gott erkannten Allah. Aber dieser Allah war fern vom Leben seines Volkes. Und ihn, diesen wahren und lebendigen Gott, so verstand er das jetzt, zu bringen, war sein Anliegen. Also Monotheismus, wie er ja bei den Juden ihn vorfand. Ist es nun derselbe Gott? Er sah das zunächst so. Und nun hat er denn Offenbarungen durch den Engel Gabriel und der Koran ist also eine Niederschrift dieser Offenbarungen. Und wenn Sie den Koran lesen, dann werden Sie merken, und es gibt ja entsprechende literarwissenschaftliche Untersuchungen, auch Baumann hat sie angestellt in einem Buch, der Koran und die Juden, oder die Juden und der Koran. Und dann werden Sie sehr bald erkennen, da gibt es Suren, ganze Partien von Suren, die sind ganz und gar Juden- und Christenfreundlich. Die werden immer gelesen, wenn heute gemeinsame Gottesdienste oder dergleichen sind. Sondern sagt, ja Mensch, das ist doch genau, was wir auch haben. Ja, in den Suren stimmt das auch, in etwa. Und dann gibt es Suren, man kann das auch datieren, wann sie entstanden sind, eben in der weiteren Auseinandersetzung mit Judentum und Christentum, die sind judenkritisch und auch christenkritisch. Nun, die kann man vielleicht noch lesen, also Auseinandersetzung. Aber dann kommen die Suren, nachdem all die Versuche von Mohammed fehlgeschlagen haben, die Juden eben zu Islam zu konvertieren, judenfeindliche, auch christenfeindliche Suren. Das finden Sie hier zusammengestellt, ganz objektiv, einfach wiedergegeben, die Suren, die von Jesus handeln. Finden die ganze Hochschätzung Jesu, Sie finden auch die andere Darstellung von Jesu und schließlich die Verwerfung Jesu als Gottes Sohn und als Gekreuzigter und Auferstandener. Wie versteht sich nun nach dem Koran der Islam als die abschließende perfekte Weltreligion für alle Menschen? Hier muss ich sagen, perfekte. Das ist das Überlegenheitsbewusstsein, was Sie bei denkenden Muslimen finden. Und was Sie auch bei den nicht denkenden Muslimen in ihrem Blut, in ihren Adern, in ihren Knochen finden. Eine ganz und gar große Überlegenheit über dieses zerrissene Christentum und die westliche Moral und was sonst da so rumläuft. Sura 61, ich zitiere, die Vollendung des abrahamitischen Ein-Gott-Glaubens durch die Propheten und schließlich Jesus, den Sohn der Maria, nicht den Sohn Gottes, als letzten vormohammedanischen Propheten angekündigt. Jesus gilt als der letzte vormohammedanische Prophet. Der erste Prophet war Adam und dann geht das durch die ganze Bibel durch. Alle die markanten Männer finden Sie wieder im Koran als Propheten, als vorlaufende Propheten, Abraham ganz besonders, aber dann auch Ismael und weiter. Und dann schließlich Jesus ganz besonders qualifiziert dargestellt im Koran. Aber dann heißt es im Koran, ich, Jesus, man lässt also Jesus da zitieren im Koran, bin Allahs Gesandter an euch, Kinder Israel, und deren Nachkommen, die Christen. Wozu? Um die Tora, also die Heilige Schrift, zu bestätigen, die vor mir war. Und um einen Gesandten zu verkündigen, Jesus sagt das hier im Koran, um einen Gesandten zu verkündigen, der nach mir kommen soll, dessen Namen Ahmed ist. Sehen Sie, Das ist typisch. Dies ist ein Vers aus Johannes 14 vom Paraklet, von dem Tröster, von dem anderen Sachwalter, der kommen wird. Wir wissen, wen Jesus gemeint hat, den Heiligen Geist. Sure 5, Vers 5, Ergebnis des islamisch-jüdisch-christlichen Dialogs im Koran. Allah spricht, heute habe ich euch vollendet euren Glauben und habe an euch erfüllt meine Gnade. Auch diese Vokabeln finden Sie, Gnade und Barmherzigkeit und so weiter. Sie haben 99 wirklich hochgestochene Namen für Allah. Nur einer, der hundertste, fehlt. Vater. Denn dann hätte er einen Sohn. Und das darf nicht sein. Das heißt in einer Sure, es geziemt Allah nicht, einen Sohn zu zeugen. Eine Sure, ein Vers in einer Sure. Das heißt, die Menschen wollen das nicht haben. Allah darf das nicht wollen. Allah spricht, heute habe ich euch vollendet euren Glauben und habe an euch erfüllt meine Gnade und es ist mein Wille, Allahs Wille, dass der Islam euer Glaube ist. Und das ist jetzt die Forderung Allahs an alle Menschen, dass der Islam euer Glaube ist. Sure 3, das steht in Sure 5, Vers 5. Sure 3, Vers 106. Ihr Muslime seid die beste Gemeinde, Umma. Das ist der Begriff Gemeinde im Arabischen. Seid die beste Umma, die beste Gemeinde, die für die Menschen entstand. Hier kommt also dieser Auserwählungsglaube auch zum Tragen, dass eben tatsächlich die Araber und die gewordene Umma dann die Erwählte ist, gewissermaßen dann gesandt in die Welt, um das Evangelium von Allah alle Menschen zu bringen. Das ist Evangelium nach dem Koran. Wirklich Evangelium nach dem Koran. Und so ist der Islam nicht nur zeitlich, also nach dem Judentum und nach dem Christentum, sondern vor allem inhaltlich nachbiblisch. Nicht eine Parallele zur Bibel, ATNT Koran, sondern eine Ablösung der Bibel. Der Koran, eine Ablösung der Bibel. Bestätigung durch Allah. Mohammed brauchte Bestätigung. Das war ihm der größte Schmerz. Er, der sich verstand als Prophet, als den letzten und endgültigen Propheten Allahs, des wahren und lebendigen Gottes, sollte doch und musste doch nun von den Menschen der Schrift, also den Juden und den Christen, auch anerkannt werden als Propheten. Und nach dieser Anerkennung hat er gesucht. Hat gesucht. Das finden Sie in dem Dialog im Koran niedergeschlagen. Und hat sie nicht gefunden. Die haben ihn ausgelacht. Du, unser Prophet, wir haben unser Propheten, aber nach diesem kommt keiner mehr. Du bist ein falscher Prophet. Das haben ihm damals die Juden gesagt. Unter dem Risiko des Martyriums, sie sind nachher alle umgebracht worden. In der Schlacht von Badr und anschließend. Die nicht fliehen konnten, sind umgebracht worden. Die Männer, sie mussten ihr Grab auf dem Marktplatz in Medina selbst schaufeln. Und dann wurden sie niedergestochen und sanken ins Grab. Die Frauen und Kinder wurden verkauft. Aber Allah hat das bestätigt. Eben durch diesen Sieg Mohammeds über seine Feinde, sowohl bei den Arabern, die ihm nicht alle folgten, als nun auch bei den Juden, die ihm schon gar nicht folgten. Der Christen konnte er nicht so weiter habhaft werden. Es war die Schlacht von Badr. Es ist interessant, dass im Yom Kippur-Krieg von arabischer Seite her dieser Krieg die Schlacht von Badr genannt wurde. Verstehen Sie den Zusammenhang? Nein? Worum ging es im Yom Kippur-Krieg? Ein vereinigter Aufmarsch der arabischen Staaten gegen den Staat Israel, ihn zu beseitigen. Das war die ausgesprochene Absicht. Das ist nicht gelungen, aber Israel war damals direkt in der Krise, denn es war zunächst ein wirklich gewaltiger Sieg von arabischer Seite her. Aber dann kam die Wende, wie ein Wunder, und dann hat dann doch Israel gesiegt. Aber von arabischer Seite wurde es verstanden, wie diese Schlacht von Badr damals. Und so ist denn Mohammed Siegreich daraus, aus diesen Auseinandersetzungen hervorgegangen und das eben auch im Koran niedergeschlagen, und aus ihm, dem religiösen Führer, wurde dann auch ein militärischer Führer, ein Feldherr und ein Politiker. Der hat dann mit seiner ersten Umma in Medina die Theokratie unter ihm, dem Kalifen, später Nachfolger Kalifen, im Namen Allahs gebildet. Und weiter die historische Bestätigung. Sie müssen sehen, wie das als Bestätigung den Muslimen, den Arabern vor allen Dingen also zunächst, aber dann auch weiter den anderen galt, dass dieser Islam mit dieser Kraft nun tatsächlich in damaliger Zeit in einem rasanten Tempo durch ganz Nordafrika nach Spanien und durch Spanien bis vor die Tore von Paris. In Tourpatier sind sie zum Stoppen gekommen durch Karl Martel, dem Enkel von Karl dem Großen. Und dann rüber bis zum Golf und weiter dann von da aus und auch schließlich zum Balkan und standen dann schließlich, das ist zwar einige Jahrhunderte später, aber immer noch vor den Toren von Wien. Und auf Prinz Eugen war es, der sie denn da zum Stoppen gebracht hat. Denken Sie an den Balkankrieg. Da gibt es eine Furcht in der Bevölkerung, die Türken könnten wieder über uns kommen. Denn das waren damals die muslimischen Türken. Worin besteht nun der eigentliche Unterschied des Islam zum Judentum und Christentum, also dem biblischen Glauben? Mohammed hat zurückgegriffen in Sonderheit auf Abraham als Stammvater des Ein-Gott-Glaubens, der ja auch ist. Abraham kam ja raus aus dem Polytheismus damals, aus der Viehgötterei, eben aus dem Heidentum, ein hochgebildetes Heidentum damals schon, in Ur, in Chaldea. Die Funde zeigen das. Aber er hörte den Ruf Gottes, des einen wahren, lebendigen Gottes, und er folgte diesem Ruf und ward gehorsam. Und das war seine Gerechtigkeit. Insofern ist er der Vater des Glaubens. Das ist wahr. Für die Juden und auch für uns, wenn anders wir in diesem Glauben stehen. Darauf nimmt ja auch Paulus Bezug im Römerbrief und im Galaterbrief. Und die Muslime, zunächst mal die Araber, ja, er ist unser Vater im Glauben, eben an den lebendigen und wahren Gott. Und dann über Ismael auch im Blick auf die Verheißungen, die Abraham geworden sind. Über Ismael, denn an die weiteren Nachkommen, also an die arabischen Völker und schließlich überhaupt an die Muslime. Sie finden in einer Sure 3, Vers 60 zwei Teile, die beides sagen, wo hier der eigentliche Unterschied liegt, des Islam zum Judentum und Christentum. Da heißt es im ersten Teil von Sure 3, Vers 60, Abraham war weder Jude noch Christ, wörtlich im Koran. Abraham war weder Jude noch Christ, er war der erste lauteren Glaubens, der erste Muslim, da steht's. Der zweite Teil heißt dann, Abraham, immer noch in Sure 3, Vers 60, er war keiner derer, die Allah, Gott, Gefährten beigegeben haben. Das haben die Christen dann später getan, indem sie einen Sohn Gottes proklamierten und den Heiligen Geist. Und das ist dann nicht mehr, so finden Sie im Koran, Monotheismus, sondern das ist dann wieder Vielgötterei, also ein Rückfall der Christen vom Monotheismus in eine Art Vielgötterei. Das sind Argumente, die können Sie heute in der Theologie finden. sodass hier gar nicht mehr so weit voneinander ist, diese islamische Theologie und eine andere christliche Theologie, die dann allerdings keine christliche mehr ist, denn in ihr wird dann eben Jesus als Sohn Gottes, als Gott selbst geleuchtet und seine Kreuzigung und Auferstehung ebenso geleuchtet. Darauf nimmt sehr geschickt der Dr. Murat Wilfried Hofmann Bezug und sagt, viele im Christentum glauben ja viel eher das, was wir im Islam glauben. Das stimmt auch. Da ist es in Sure 9, Vers 30, also wie die Christen an Jesus Christus glauben, das ist eine Blasphemie. Und die wird verurteilt in Sure 9, Vers 30, die da sagen, der Messias ist Allahs Sohn. Allah schlag sie tot. Und in Vers 36, nicht steht es Allah zu, einen Sohn zu zeugen. Das ist für mich eine sehr aufschlussreiche Äußerung. Das steht Allah nicht zu. Das darf er nicht. Das ist die Gottesauffassung. Schließlich Sure 4, Vers 156, sie kreuzigten ihn, Jesus, nicht, sondern einen ihm ähnlichen kreuzigten sie. Doketismus, eine Irrlehre zur damaligen Zeit im Christentum. Die hat Mohammed aufgegriffen. Und darum verfluchen wir sie. Nicht töteten sie ihn, Jesus, in Wirklichkeit. Und Vers 157 in der Sure 4. Und am Tage der Auferstehung wird er, Jesus, gegen sie, die Christen, zeugen. Also da empfehle ich Ihnen schon, Sie kriegen es auch umsonst, wenn es die Leitung hier gestattet, das abzuziehen, die Äußerungen über Jesus im Koran. Nicht entstellt, sondern wie sie da stehen. Eben haben wir gelesen, wo der Geist der Lüge ist, der Geist des Antichristen ist. Jesus, Jesus nicht im Fleisch gekommen, nicht der Christus, nicht der Sohn, nicht der Vater. Und das scheidet die Geister. Das Ziel, dritter Teil, ist eindeutig nach dem Koran, nach der Hadith, nach der Scharia und nach dem heutigen Vorgehen des Islam. Ein islamisches Weltreich. Die islamische Weltsicht ist sehr schlicht und einfach. Der Islam ist im Kern sehr einfach. Er hat eine ganz einfache Dogmatik. Das Ziel ist, die ganze Welt in neuer Weltordnung auf dem Fundament von Koran, Hadith und Scharia unter Allahs Herrschaft zu stellen. Als Haus des Friedens, Dar es Salaam. Das ist eine Pervertierung der Hoffnung auf das Reich Gottes in Gerechtigkeit und Frieden auf dieser Erde durch den Messias Jesus Christus. Damit haben wir es zu tun. Heute, so die islamische Lehre, die islamische Weltsicht, haben wir schon das Haus des Islam, wo der Koran gilt. Und verloren gegangene Gebiete, in denen einmal der Islam war, müssen zurückgewonnen werden. Wissen Sie, welche das sind? Das ist ein Gebot Allahs. Das wäre Spanien. Das wäre eben der Balkan. Um mal bei uns zu bleiben. Und es gibt noch einige andere Gebiete. Und deshalb geht zunächst einmal eine Re-Islamisierung durch den ganzen Raum des Islam. Einschließlich der Gebiete, die schon mal vom Islam besetzt waren, aber die dann die wieder rückgängig gemacht haben und wieder christianisiert haben. Dann gibt es das Haus des Krieges. Da ist einfach noch Kampf. Da ist Mission nötig mit allen Mitteln. Eventuell auch mit Schwert wie einst Mohammed. Hier muss ich etwas sagen. Der Dschihad ist nicht eine Erfindung des so dargestellten islamischen Fundamentalismus, sondern Sie finden ihn im Koran. Und Sie finden herausgearbeitet von den Theologen an der Islamischen Universität in Ägypten die Grundsätze des Koran. Danach darf nicht abgelassen werden von diesem Kampf, also dem Dschihad, den Heiligen Krieg, nach Sura 8, Vers 40 und Vers 62, bis Allah endgültig herrscht. Der Islam muss herrschen überall in der Welt. Das Islam, nicht nur der islamische Fundamentalismus. Das ist also das Haus des Krieges, wo noch Krieg nötig ist, und das ist praktisch das Missionsfeld des Islam. Das Missionsfeld des Islam. Auch diese Gebiete Allah zu erobern. Mit allen Mitteln, wie es angebracht ist. Wenn es nicht anders geht, auch mit Gewalt, das ist nach dem Islam möglich, nach der Auffassung, nach dem Gottesbild Allahs und auch nach dem Menschenbild im Koran und nach dem Weltbild im Koran. Aber bitte, der Dschihad ist eben nicht nur ein Krieg mit dem Schwert. Er ist einfach die Mission. Hier muss Gebiet gewonnen werden für Allah. Insofern heiliger Krieg. Und Sie wissen, dass Arafat damit operiert hat. Als er in der Moschee in Johannesburg sprach, unmittelbar nach Inkrafttreten des ersten Oslo-Vertrages, nämlich Jericho oder Gaza und Jericho First. Und da hat er gesagt, und ich rufe auf zum Heiligen Krieg für Jerusalem. Denn das hat Arafat nicht aufgegeben. Jerusalem ist unsere Hauptstadt. Das hat damals sehr starke Diskussionen gegeben. Und er hat sich dann ein wenig herausgeredet, aber mit den Grundsätzen des Dschihad. Nämlich, dass in Zeiten der Schwäche, so die Grundsätze des Dschihad, Muslime auch mit Nichtmuslimen Verträge schließen können, also Frieden machen können. Aber in Zeiten der Stärke können sie mit Muslimen die Verträge brechen. Können Sie nachlesen in den Grundsätzen des Dschihad. Nun hat es diese islamische Renaissance gegeben, gleichlaufend mit dem Zionismus. Diese Gleichläufigkeit ist für mich bezeichnet. Und hier merken Sie dann etwas von Heilsgeschichte. Das eben hinter der Profangeschichte, die Heilsgeschichte steht, dass man das nicht einfach so trennen kann. Hier ist Profangeschichte und da ist Heilsgeschichte. Nur uns den Durchblick zu gewähren, dazu brauchen wir viel, viel Gnade und müssen sehr, sehr vorsichtig sein. In der Beurteilung realpolitischer Situationen, wie gestern die Diskussion ja gezeigt hat. Es war eine lebhafte Diskussion, insofern auch ganz gut. Aber hier müssen wir noch lernen, sonst kommen wir in eine falsche Front hinein, haben falsche Frontstellungen und dann ist unsere Mission nicht mehr möglich oder wird unglaubwürdig. Herausforderung, wo waren wir denn? Ach, die Zeit, die läuft immer dahin. Kann nichts so machen. Also die islamische Renaissance, gleichlaufend mit dem Zionismus. Das ist, geht durch das ganze Jahrhundert. Das ist nicht so ganz plötzlich. Vor 100 Jahren, Beginn des Zionismus, gut, wir haben gesehen, das war zunächst mal gar nicht so eine tief religiöse, sondern mehr eine sozialpolitische oder wie man es immer nennen soll, Welle. Aber dahinter konnte man sehr wohl erkennen, und wir haben es ja auch erkannt, der Wille Gottes, dass die Juden aus den Gräbern der Nationen wieder zurückkehren in ihr Land, und zwar nicht irgendwo auf eine Insel oder nach Madagaskar oder nach Kenia und so weiter, das war alles so angedacht. Das geht natürlich total verkehrt, nicht? Denn darum ging es eben nicht, dass sie jetzt irgendwo einen schönen, stillen Ort finden sollen, im Ozean, wo sie dann so friedlich beieinander wohnen können. Nein, nein, das ist ja nun absolut entgegen dem, was Gott mit seinem Volk vorhat und wozu Gott sein Volk ja überhaupt längst bestimmt hat. Er hat es an die heißeste Stelle der ganzen Weltgeschichte gestellt, hier in diesem Korridor zwischen den drei Kontinenten, haben Sie sich ja schon mal klar gemacht. Und da gehören wir hin mit unserer Mission, nicht gerade nach Palästina, sondern wo es heiß ist, wo die Menschen sind, wo gerungen wird, wo es um die Existenz geht. Sie haben sich schon mal klar gemacht, dass Gott es gefallen hat, mit Absicht, ihnen dieses Land, dieses so umstrittene Land zu geben, zwischen den Kontinenten, zwischen den Großmächten. Ja, und dann war ständig dieser Kampf. Und Israel konnte nur durchhalten, wenn sie im Glauben an ihren Gott, dem Lebendigen und Wahren, waren. Und wo sie davon abfielen, sind sie gefallen und Gott musste sie wieder raustun. Und dann später wieder ins Land rein. Und jetzt war die Zeit, er hat sie wieder ins Land reingetan. Die Geschichte geht zu Ende, kommt zum Ziel. Da müssen sie wieder in ihrem Land sein. Und das ist der Zionismus, zieht sich durch das ganze Jahrhundert. Höhepunkt 1948, der Staat Israel ist wieder da. Und genauso die Renaissance des Islam beginnt auch da, das können Sie sehr gut erkennen, wenn Sie sich mit dieser Geschichte, mit diesem Werden befassen. Und wiederum auch da der Höhepunkt des Staat Israel. Das darf nicht sein. Das ist von islamischer Seite her einfach nicht denkbar eigentlich. Aber nun war es. Dann darf es auch nicht sein. Und wir müssen das wieder rückgängig machen. Mit allen Mitteln. Deshalb der Dschihad. Durchaus auch mit friedlichen Mitteln. Aber so darf es nicht bleiben. Das ist also, was hier gegeneinander steht in unserem Jahrhundert, in diesem letzten, im 20. Jahrhundert. Hier der Renaissance des Islam, da der Zionismus, die Rückkehr nach Zion. Wie wird es auslaufen? Es zielt auf eine letzte Auseinandersetzung, allerdings. Nun komme ich zum Schluss. Die Herausforderung des Islam in der Politik und für die Christen. In der Politik, Gaddafi konnte sagen, Sie wissen, wer Gaddafi ist. Revolutionsführer und Chef in Libyen. Seltsamer Mann, aber er sagt, nicht der Kapitalismus im Westen, nicht der Kommunismus im Osten, sondern die dritte Theorie, die neue Weltordnung durch den Islam, die wird es bringen. Also nicht ins verheißene Land, sagt Gaddafi, werden die Juden kommen nach den Verheißungen, wie sie sie für sich in Anspruch nehmen, sondern in ihr Grab. Palästina wird der Friedhof aller Juden werden, Auschwitz im eigenen Land. Es gab 1980 eine pan-islamische Weltkonferenz, ich habe darüber berichtet in meinem Buch, Israel in der Endzeit. Wir haben Missionare in eine ganze Reihe sogar in Pakistan. Und diese pan-islamische Konferenz fand statt in Pakistan. Es waren alle führenden Leute aller islamischen Länder vertreten. Die politischen und die geistigen, zum Teil sind es dieselben. Das entspricht wieder dem Islam. Und sie haben einen Geheimbeschluss gefasst, der etwa so lautet, ist dann doch veröffentlicht worden in einer türkischen Zeitung, von daher haben wir ihn, wörtlich steht er in meinem Buch. Alle Christen in den islamischen Ländern und alle Israelis in Palästina sind bis zum Jahre 2000 auszulöschen, wenn sie sich nicht zum Islam bekehren. Und so gibt es inzwischen eine islamistische Achse vom Iran nach Sudan, rübergreifend nach Nordafrika, gerichtet gegen die westliche Supermacht, gar kein Zweifel. Das ist eine islamische Machtkonstellation mit nuklearer Aufrüstung. Iran, Pakistan, islamische Staaten der ehemaligen Sowjetunion, vorweg Kasachstan. Der gegenwärtige Mann dort ist ein Diktator und Kasachstan ist ein Waffenarsenal. Und China steht dahinter, liefert Waffen über Nordkorea zum Teil. auch nach Syrien. Und Zielrichtung Israel und darüber hinaus Westeuropa, USA. Denn für sie gilt Israel als die Spitze des Westens. Und bei uns die Gefährdung der inneren Sicherheit in Deutschland, darüber will ich jetzt nicht sehr viel noch sagen, die ist deutlich. Lesen Sie immer wieder die Warnungen, die da von unseren Sicherheitsbehörden kommen. Sie alle gehören zur muslimischen Bruderschaft und Fazit der Verfassungsschützer hier bei uns, durch ihre Aufrufe zur Gewalt, zum Teil also in den Moscheen, und ihre zum Teil gewaltgeneigte Aktivitäten gefährden islamisch-extremistische Gruppen und Gruppierungen die innere Sicherheit der Bundesrepublik. Ich frage mich, wann werden bei uns die ersten Selbstmord-Bombenterroranschläge erfolgen. Aber die Gefährdung für das Christentum, die ist ja nicht neu. Wissen Sie, dass schon mal ein Genozid stattgefunden hat zu Beginn dieses unseres 20. Jahrhunderts in der Türkei? Wissen Sie, wie viel? Weit über. Warum? Weil sie armenische Christen waren. Und das ist damals totgeschwiegen worden in der übrigen Welt. Ich will keine falsche Zahl sagen, jedenfalls weit über 1 Million.
1,5 Millionen.
Ja. Armenische Christen. Ja, darauf komme ich. Sehen Sie, bei der Jahrhundertwende war der christliche Anteil in der Bevölkerung der Türkei 32%. Heute 0,2%. Sudan. 3 Millionen Christen in der Gefahr, ausgerottet zu werden. Und ich las jetzt von Winoy Schäfbuch. Wer kennt ihn? Also ich kenne ihn gut, wir sind befreundet. In manchen Gebieten Afrikas toben grausame Stammeskämpfe, nicht nur in Ruanda, wo 1 Million Juden umgebracht worden sind, 1 Million Menschen umgebracht worden sind. Im Südsudan starben im unversöhnlichen Hass schon 2,5 Millionen Menschen. Dann, die Stammeskämpfe gehen weiter, obwohl sie doch nur miteinander überhaupt eine Überlebenschance gegen die radikalen Moslems der Zentralregierung des Sudan haben, die alle Südstämme seit 20 Jahren blutig bekämpfen. Das ist der Dschihad. Aber die Medien, das ist wenig erwähnenswert, das passt nicht in die Medienschau. Ehemalige Sowjetunion, jetzt wieder vermehrte Judenverfolgung. Die Nahostregion, Sie können das hier und da angeschmiert lesen. Heute die Sabbatleute, morgen die Sonntagleute. Und so war es auch im Dritten Reich. Nach der Vernichtung, Erklärung von Hitler, von Himmler und anderen Führenden, nach der Vernichtung der Juden werden wir auch mit den Christen aufräumen. Hier auch. Für uns Christen gilt es aber zu erkennen, und damit komme ich wirklich jetzt zum Schluss, für uns Christen gilt es zu erkennen, das alles hat sehr wohl mit meiner Frage oder unserer Frage zu tun, ja, und unsere Mission als Christen unter Muslimen? Ich muss noch eine Vorbemerkung machen. Ich war eingeladen von Studenten der Universität in Chemnitz vor 3 Jahren. Hatte zu sprechen, unter anderem auch über den Islam. 400 Leute waren da. Und auch darunter Muslime. Und am Schluss kam ein Muslim aus dem Irak nach vorne. Er sprach gut Deutsch, war also schon länger in der früheren DDR. Er zitterte etwas, ich begrüßte ihn aber freundlich. Ich muss hier widersprechen, sagte er, und schon waren natürlich viele Menschen um uns herum. Mein Glaube, der Islam, ist nicht gegen die Christen und gegen die Juden. Ich sage, dass Ihr Glaube das nicht ist, das nehme ich Ihnen ab. Das nehme ich Ihnen ab. Sonst wären Sie auch gar nicht hier. Aber was sagt denn der Koran? Wie aus der Pistole geschossen. Fundamentalist bin ich nicht. Das heißt, er lehnte für sich den Koran ab. Dann sagte ich, aber Sie wissen doch, dass der Fundamentalismus, dieser Islam, im Vormarsch ist. Ja, und dann ist der Westen nicht selbst schuld daran? Und da konnte ich ihm sagen, lieber Freund, wenn Sie meinen Ausführungen zugehört haben, werden Sie manche Selbstschuldzuweisungen dahin gehört haben. Hatte er, kam zum dritten Abend, zum zweiten Abend, kam zum dritten Abend noch im kleineren Kreis. Für uns Christen gilt es zu erkennen, unser Versagen und unsere Schuld. Gestern habe ich etwas von den Kreuzzügen gesagt. Dann das Versagen der Christenheit damals, als der Islam wie ein Lauffeuer durch die ganze christianisierte Welt gab und sie islamisierte. Und sie sind es heute noch. Und jetzt sind sie dabei, wieder für sie verloren gegangene Gebiete zurückzugewinnen. Und darüber hinaus weiter und sind jetzt auch bei uns drin. Ein zum Glauben an Jesus Christus gekommener, eben wiedergeborener Muslim, sagte sehr ernsthaft in einem Gespräch, wenn alle Christen, die an Zahl ja mehr sind als die über 1 Milliarde Muslime, wirklich Christen wären, gäbe es keinen Islam. Das bedeutet für uns Umkehr. Umkehr zum vollen Glauben. Heraus aus dieser säkularen Verdünnung. Wissen Sie, was damit gemeint ist? Umkehr zur vollen Hoffnung auf den kommenden Messias und sein Reich. Wir haben doch Hoffnung. Und Sie haben nur eine. Wenn ich für Allah im Krieg sterbe, dann komme ich zu ihm. Und wo er ist? Und das spüren Sie zutiefst. Kommen Sie ins Gespräch mit ihm. Und wenn Sie dann erleben, wie ein mir jetzt befreundeter Muslim kommt aus Afghanistan, gebildeter Mann, hat eine deutsche Frau, die hat sich bekehrt. Die Kinder werden jetzt auch christlich erzogen. Er hat nichts dagegen. Er hat erlebt, wie meine Frau gestorben ist. Das hat den tiefsten Eindruck gemacht. Diese Gewissheit des Heils in einer Woche des Sterbens. Umkehr zur vollen Liebe und damit zur Mission. Ja, sicher. Mission der Liebe Christi, dass die uns drängt. Dann hören wir dieses ganze Theoretisieren und Recht haben und Dogmatisieren auf. Wenn uns Jesus Christus im Herzen brennt, als die Hoffnung der Herrlichkeit. Solche Leute kommen an, das kann ich Ihnen von den 60% unserer Missionare, die im islamischen Gebieten arbeiten, sagen. Die Schwester Martha in Kabul ist geblieben bei dem stärksten Beschuss von Kabul. Mit diesem meinem Freund, der aus Kabul kam, saß sie am Fernsehen, wir sahen die Beschießung der Stadt. Ich sagte, du, Walid, du hast doch die Schwester Martha bei ihrem letzten Heimataufenthalt kennengelernt. Ja. Die bleibt da. Nicht wie die anderen Ausländer, geht raus. In dieser Not bleibt sie da. Sie ist leitende Schwester in der Neurochirurgie und hat dauernd diese Leute, die da verletzt worden sind, Hirnverletzt und so weiter. Fährt mit dem Fahrrad in die Straße und greift sie auf. Die ist bekannt in der ganzen Stadt und hat jetzt eine Belobigung bekommen vom Gesundheitsminister, des Muslim. Sie ist unsere Mutter Teresa in Kabul. So, eine ganz bescheidene Schwester. Und da sagte ich das dem muslimischen Freund, dem Walid, du, die Schwester macht da, bleibt. Ist, was er sagt, das kann ich mir von ihr fast gar nicht anders vorstellen. Liebe. Und dann zur Mission. Johannes 3, Vers 16 und 14, Vers 6. Auch unter dem Risiko des Martyriums. Ich schließe mit einem Auszug aus einem Brief eines Missionars, einer unserer Missionare, der in Pakistan und in Afghanistan gearbeitet hat und jetzt hier in der württembergischen Kirche, der da in diesem Referat für Missionen ist. Albrecht Hauser. Richtig. Vom Evangelium her, Islam und Evangelium, vom Evangelium her ist für uns wichtig, dass wir den einzelnen Muslimen so lieben, dass er ein Heimweh verspürt für Jesus Christus. Denn er ist es, der ihnen fehlt, und der Koran nimmt ihnen ihn. Auf der anderen Seite müssen wir ein klares geistiges Urteilsvermögen über die Religion als System uns bewahren. Wir brauchen dabei eine große Nüchternheit. Es benötigt auch differenziertes Urteilsvermögen, denn die Dinge liegen einfach nicht schwarz auf weiß. Was wir in Europa benötigen, ist ein tieferes Vertrauen ins Evangelium und eine Bereitschaft, für dieses Evangelium auch unser Leben zu geben. Herr, das hat mir und uns jetzt einer gesagt, der in Kabul und vorher in Pakistan unter Muslimen stand. Das sehen wir an einer Schwester Martha, die unter Beschuss, wo andere Ausländer alle rausgehen, in Kabul geblieben ist und ständig weiter in Gefahr. Die zeigt es uns. Und ist das nicht wahr, wenn wir alle, die Milliarden noch der Zahl nach Christen, wirklich Christen wären, mit dich, Herr Jesus, als Hoffnung der Herrlichkeit im Herzen, gäbe es dann einen Islam? Wäre dann der Islam nötig? Ist der Islam eine Geißel gegen ein verwässertes, ein pervertiertes Christentum? O, erbarme dich unser und erwecke uns. Wenn da Erweckung ist, Zionismus, da Erweckung ist, Re-Islamisierung, dass wir doch auch erweckt werden zu dem Zeugnis mit unserem Leben, auch mit unserem Wort, in dieser ganzen Liebe. Mach kommen, was kommt. Herr, sei uns gnädig und barmherzig. Lass das doch auch hier auf dieser Konferenz zutiefst in uns eingehen, mit uns gehen, und dass wir es zu Hause, in eigener Familie, im eigenen Umkreis und auch in den Gemeinden und Gemeinschaften weitergeben. Belebe, Herr, dein Werk in dieser Richtung. Amen.
Wenn wir so die Realität des Islam auf uns wirken lassen, dann kann es einem grauen. Und dennoch hat es eigentlich etwas Logisches an sich. Denn Religion ohne Liebe macht hart. Es hat seine Eigendynamik geradezu. Und das kann man auch übertragen auf den christlichen Glauben. Wenn der christliche Glaube zur christlichen Religion wird, wird sie hart. Das zeigt auch die Kirchengeschichte. Wenn aber der christliche Glaube auf dem Fundament der Liebe Jesu Christi ruht, ganz tief verankert ist,
dann wird sie zu einer Oase des Friedens und der Gesundung. Und als Antwort darauf singen wir jetzt das Lied.